Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Genau, 12.30 Uhr. Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Proteste in Griechenland, Missstimmung in der EU. Wir berichten vom landesweiten Streik aus Athen, fragen, wie die Hellenen überleben mit dem Sparprogramm und lassen im Tagesgespräch unseren Mann in Brüssel erklären, worum geht es eigentlich? Um die Rettung der Griechinnen und Griechen oder die Rettung europäischer Banken? Dann, die Wut schwappt in die USA hinüber. In amerikanischen Städten entsteht eine Bewegung gegen soziale Ungleichheit und die Finanzmärkte. Und ein Chemie-Nobelpreis fürs Auge. Ausgezeichnet wird ein israelischer Forscher für Arabesken auf Atomebene. Rendezvous, am Mikrofon ist Ivana Pribakovic. Die Übersicht der wichtigsten Meldungen des Mittags hat Stefan Wüthrich.
In Griechenland beeinträchtigt ein landesweiter Streik erneut das öffentliche Leben. Viele Flüge von und nach Griechenland wurden gestrichen. Züge fahren nicht und auch die Behörden haben ihren Dienst eingestellt. Spitäler behandeln nur Notfälle. Einige staatliche Schulen bleiben geschlossen. Die Gewerkschaften wehren sich mit dem Streik ein weiteres Mal gegen die geplante Entlassung von 30.000 Staatsangestellten. Heute sind zahlreiche Protestmärsche geplant. Nach der Ratingagentur Standard & Poor's hat nun auch Moody's die Kreditwürdigkeit Italiens herabgestuft. Und zwar um 3 Stufen. Die Agentur begründet das unter anderem damit, dass Italien Schwierigkeiten habe, sich am Kapitalmarkt Geld zu beschaffen. Die EU-Finanzminister fassen wieder koordinierte Hilfsaktionen für angeschlagene Banken ins Auge. EU-Währungskommissar Olli Rehn sagte gegenüber der Zeitung Financial Times, in Europa mache sich langsam die Überzeugung breit, dass man wegen der Schuldenkrise koordiniert vorgehen müsse. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble hatte gestern vor einer Bankenkrise in Europa gewarnt, die sich auf die reale Wirtschaft ausdehnen könnte. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an einen Wissenschaftler aus Israel. Daniel Schechtmann erhält rund 1,3 Millionen Franken für seine Entdeckung von sogenannten Quasikristallen, wie das Nobelpreiskomitee in Stockholm bekannt gab. Bei den Quasikristallen, die Schechtmann schon 1982 entdeckte, sind die Atome in Mustern angeordnet, die sich niemals wiederholen. Zuvor war die Wissenschaft davon ausgegangen, dass die Atome bei Kristallen immer regelmäßig angeordnet sind. In Syrien zeigt sich die Opposition enttäuscht, dies nachdem Russland und China am Abend von ihrem Vetorecht Gebrauch machten und im UNO-Sicherheitsrat eine Resolution gegen Syrien zu Fall brachten. Die Botschaft, welche die UNO damit aussende, könnte dazu führen, dass das syrische Volk die Hoffnung verliere, sagte eine Sprecherin der Opposition. Heute erhalten die ersten Opfer des amerikanischen Milliardenbetrügers Bernard Madoff eine Entschädigung. Das hat der Insolvenzverwalter mitgeteilt. Bis jetzt stehen gut 300 Millionen Dollar zur Verfügung, um rund 1.200 Betrugsopfer zu entschädigen. Insgesamt fordern die Geschädigten weit über 17 Milliarden Dollar zurück. Bernard Madoff hatte über Jahre mit einem komplexen System tausende Anleger geschädigt, um geschätzte 65 Milliarden Dollar. Vor 2 Jahren war er zu 150 Jahren Haft verurteilt worden. Anwohner des AKW Mühleberg sind mit 2 Gesuchen beim Energiedepartement UVEC gescheitert. Sie hatten gefordert, dem Kraftwerk Mühleberg die Betriebsbewilligung zu entziehen. Dafür gibt es laut Mitteilung des UVEC aber keine ausreichenden Gründe. Beim 2. Gesuch geht es um Nachrüstungsmaßnahmen am AKW Mühleberg. Diese seien nicht wesentlich, entschied das UVEC. Deshalb seien auch keine Änderungen der Bau- oder Betriebsbewilligung nötig. Der Schweizer Konzertveranstalter Free & Virgin ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. Grund seien Verluste im Zusammenhang mit einem Rockfestival diesen Sommer in Basel, teilte die PR-Agentur des Unternehmens mit. Free & Virgin wurde nach eigenen Angaben vor 40 Jahren gegründet. Seither habe das Unternehmen 3.500 Konzerte in der Schweiz veranstaltet. Noch geplante Konzerte würden nun durch Dritte durchgeführt.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht es mit der aufgeladenen Stimmung im streikenden Griechenland, einer Kurzanalyse am Rande der Demonstration und um 13 Uhr mit einer EU-umfassenden Analyse unseres Korrespondenten in Brüssel im Tagesgespräch. Dann zum Wunsch dieses Demonstranten in New York, der hofft, Amerika erwache, denn
America is sleeping. You know, consumerism is a very powerful device to keep people pacified, to keep people quiet and ignoring social problems.
Amerika schlafe, der Konsum sei ein starkes Betäubungsmittel, die Leute seien sich der großen sozialen Probleme nicht bewusst. Wir stellen die Bewegung vor, von der sogar US-Großinvestor George Soros sagt, er könne diese Gefühle verstehen. Und neben der Ständeratswahl im Kanton Zürich mit Top-Kandidat Christoph Blocher nehmen wir Sie mit in die Welt der Zukunft, wenn Ihnen daheim ein Roboter hilft. Aber zuerst noch das Naheliegendste von Himmel und Erde, also Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 5.499 Punkten, plus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 22,63 gehandelt, der Dollar zu 91 Rappen 97. Das Wetter heute Nachmittag ist es weiterhin sonnig, vor allem über dem Mittelland und in der Nordwestschweiz hat es einige Wolkenfelder. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 21, im Wallis und im Tessin steigen sie lokal bis auf 25 Grad. Morgen Donnerstag scheint zuerst noch die Sonne, tagsüber ziehen dann Wolken auf und am Abend setzt von Nordwesten her Regen ein. Dazu frischt der Wind auf. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad. Am Freitag ist es wechselhaft, windig und kühl. Im Norden gibt es noch 12, im Süden 19 Grad. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 bis 1500 Metern. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr im Berner Oberland auf der A6 Richtung Spiez. Zwischen Thun Nord und Thun Süd weiterhin Stau nach einem Unfall im Alment-Tunnel.
In Griechenland würden Sie jetzt am Radio nichts hören. In Griechenland streiken heute aber nicht nur Radiomitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern viele Menschen im öffentlichen Dienst, vom Lehrer bis zur Sozialarbeiterin. Was spürt man davon in Athen? Der Frage ging Steffen Wurzel nach.
In der Athener Innenstadt bietet sich heute ein kurioses Bild. Einerseits wird auf vielen Plätzen demonstriert. Insgesamt sind mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen. Andererseits herrscht vielerorts Business as usual. In unserem Team streiken wir abwechselnd, sagt diese Sozialarbeiterin. Sie betreut in einer staatlichen Einrichtung Drogensüchtige. Wir können gar nicht alle auf einmal streiken. Die Junkies brauchen uns immer. Deswegen können wir unsere Einrichtung nicht ganz dicht machen. Das wäre unmoralisch. Die Arbeit niedergelegt haben heute vor allem Griechen, die in Ämtern, Ministerien und Behörden arbeiten. Auch die Schulen sind geschlossen. Ärzte in staatlichen Krankenhäusern behandeln nur Notfälle. Bis Mitternacht Ortszeit werden landesweit keine Flugzeuge starten und landen, denn auch die Lotsen haben die Arbeit niedergelegt. Von einem Generalstreik kann nicht die Rede sein, denn die meisten Geschäfte in den größeren Städten des Landes haben geöffnet. Aus Angst vor Ausschreitungen nach den Demos hat die Polizei starke Einheiten im Zentrum Athens zusammengezogen. Aufgerufen zum heutigen Streiktag haben die beiden großen Gewerkschaftsdachverbände des Landes. Sie protestieren dagegen, dass die Regierung Zehntausende Staatsangestellte entlassen will. Viele Menschen haben Verständnis für die Sorgen derjenigen, die schon bald entlassen werden sollen. Bei denen, die über 60 sind, okay, aber die unter 50-Jährigen, was sollen die machen? Wo sollen die eine neue Arbeit finden? Warum hat man die ganzen letzten Jahre nichts getan? Mussten erst die Troika-Kontrolleure unseren Politikern sagen, was zu tun ist? Eine Schande ist das.
Soweit die Stimmen und Eindrücke aus Athen an diesem Streiktag. Ich habe kurz vor der Sendung mit der Journalistin Corinna Jessen in Athen gesprochen. Auch sie war am Morgen auf Athens Straßen unterwegs. Ich habe sie als erstes nach der Stimmung unter den Streikenden und Demonstrierenden gefragt.
Noch ist die Stimmung nicht so explosiv, dass man das Gefühl hat, es kommt zum Äußersten heute. Im Gegenteil, man hat eher das Gefühl, es ist etwas gelähmt. Die Menschen wissen, dass sie durchaus noch etwas zu verlieren haben, aber sie wissen auch gleichzeitig eigentlich im tiefsten Inneren, dass ihre Streiks und ihre Demonstrationen auch nicht mehr allzu viel bewirken und ausrichten können.
Diese 30.000 Angestellten, denen die Kündigung droht, was heißt das für Sie? Heißt das Armut oder gibt es da eine soziale Abfederung?
Der Gedanke der Regierung, so wie das verkauft wird, ist ja, dass der Betroffene für ein Jahr zu einer Vergütung von 50% seiner bisherigen Bezüge von der Arbeit freigestellt wird. Nach diesem Jahr, in dem er also theoretisch sich Arbeit suchen könnte, läuft das dann aus. Wenn er dann keine Arbeit hat, wird er arbeitslos. Aber auch dafür gibt es höchstens ein Jahr Arbeitslosenbezüge und dann eben kein soziales Netz mehr. Dann fällt man hier wirklich in Griechenland mehr oder weniger in ein dunkles Loch der Armut.
Nun gibt es auch noch einen Vorschlag der Troika, der betrifft die Privatwirtschaft. Der Mindestlohn von 548 Euro pro Monat soll abgeschafft werden. Kann man denn in Griechenland leben mit weniger als 550 Euro im Monat?
Nein, man kann damit nicht leben. Mit diesem Geld kann man nicht über die Runden kommen. Schon gar nicht, wenn man der Einzige ist in der Familie, der noch Arbeit hat und mit diesem Betrag dafür entlohnt wird. Selbst in Griechenland, wo fast jeder eine eigene Wohnung hat, kann man damit nicht mehr über die Runden kommen. Schon gar nicht, wenn das auch noch weiter besteuert wird, wenn es Sonderabgaben gibt, wenn die Preise immer weiter steigen. Und das ist auch eine Kritik aller Wirtschaftsfachleute, dass sie sagen, was wir jetzt auch brauchen, ist eine Intervention staatlicherseits, dass die Preise, die Inflationsentwicklung gesenkt wird. Denn nur dann kann es tatsächlich auch zu einer Wettbewerbsfähigkeit führen, dass immer weiter gespart wird und dass die Lohnkosten gesenkt werden. Nur dann geht das.
Wegen der Sparanstrengungen ist die griechische Wirtschaft fast abgewürgt worden. Ist das, weil sich die Leute nichts mehr leisten können oder weil sie Angst haben und sparen?
Es ist sicherlich immer noch beides. Die Schwarzarbeit und Schattenwirtschaft, die es ja in den letzten Jahrzehnten sehr ausgedehnt gegeben hat, hat natürlich dazu geführt, dass viele noch Rücklagen haben. Von diesen Rücklagen wird gelebt. Irgendwann werden die auch aufgebraucht sein. Und dann wird das Phänomen, dass sie tatsächlich nicht mehr zahlen können, sich weiter verstärken. Und dann wird es natürlich wirklich zu sozialen Unruhen kommen, möglicherweise.
Noch ein Wort zur Steuerhinterziehung. Man wollte ja einst von den Reichen die Steuern eintreiben. Das war ein wichtiges Ziel. Wie effizient ist das bisher gelungen?
Es ist tatsächlich so, dass die Steuerbasis sehr verbreitert worden ist, einfach dadurch, dass sich kaum noch jemand wirklich entziehen kann. Und es betrifft vor allen Dingen die mittleren und unteren Einkommensklassen. Auf der anderen Seite aber ist so die ganz hohe Crème de la Crème, also die Einkommensschicht, wo man die Villen, Yachten und Swimmingpools vermutet, die finden immer noch Mittel und Wege, vor allen Dingen auch ihre Immobilien zum Beispiel über Offshore-Gesellschaften laufen zu lassen, an die der griechische Staat nicht herankommt.
Richtet sich denn die Wut der Griechinnen und Griechen mehrheitlich gegen das Ausland oder auch gegen diese Reichen, die nicht belangt werden?
Das verschwimmt langsam etwas. Anfangs, zu Beginn der Krise, war es vor allem eine Wut auf die eigenen Politiker, auf die Oberschicht, auf die Herrschenden, auf die, die sich das Geld eingesteckt haben. Inzwischen spürt man doch sehr deutlich den Druck aus dem Ausland mit der Angst, dass man die nationale Souveränität immer mehr verliert. Und ich denke, da wird sich diese Wut auf das Ausland, auf die Troika, auf den Druck, der ausgeübt wird, sicherlich in Zukunft verstärken.
Soweit die Einschätzungen von Corinna Jessen aus Athen. Über die Euro-Krise, über Griechenland und die Strategie der EU sprechen wir nochmal in der Sendung, und zwar ausführlich im Tagesgespräch um 13 Uhr. Der Nobelpreis für Chemie geht dieses Jahr an einen einstigen Außenseiter der Wissenschaftlerzunft. Der preisgekrönte israelische Chemiker Daniel Schechtmann nämlich hatte eine Entdeckung gemacht, die so gar nicht zu den Theorien der etablierten Wissenschaft passte. Er fand wunderbare Muster auf Ebene der Atome, sogenannte Quasi-Kristalle. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler erklärt.
Als der Israeli Daniel Schechtmann am 18. April 1982 eine Metallmischung aus Aluminium und Mangan unter seinem Elektronenmikroskop betrachtete, da glaubte er selbst nicht, was er da sah, denn die eigenartige Anordnung der Atome, die er beobachtete, widersprach allen Regeln der Chemie. Es waren Muster, die regelmäßig schienen, aber sich doch nie ganz genau wiederholten. So etwas kannte man aus manchen islamischen Mosaiken, aber nicht aus Kristallen, die viele Stoffe bilden, von Metallen über Edelsteine bis zum Kochsalz. Solche Kristalle hatten laut Lehrbuch vollkommen regelmäßig zu sein. Als Schechtmann seine Entdeckung trotzdem bekannt machte, stieß er auf Unglauben. Er musste sogar seine Forschungsgruppe verlassen. Trotzdem hielt er daran fest und seine sogenannten Quasi-Kristalle gewannen langsam an Akzeptanz und schließlich fiel das Dogma, dass sie unmöglich seien. Heute wird seine Hartnäckigkeit mit dem Nobelpreis belohnt. Das Nobelpreiskomitee sagt, Schechtmanns Entdeckung habe das erste Kapitel der Lehrbücher über die Materie neu geschrieben. Seit diesem Apriltag 1982 haben viele andere Forscher weitere Quasi-Kristalle im Labor hergestellt. Und die Mathematiker interessieren sich auch sehr für die regelmäßigen und doch endlos variierenden Muster, die sind, als wäre ein Fußball nicht nur aus fünf und sechs Ecken genäht, sondern aus einer Abfolge von immer neuen Vielecken. Mittlerweile hat auch die Natur Schechtmann bestätigt. In Russland wurde letztes Jahr ein natürliches Mineral gefunden, das sich als Quasikristall erwies. Und eine schwedische Firma fand in ihrem besonders starken Stahl Quasikristalle, die dem Metall offenbar die besondere Stärke verleihen. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer wissenschaftlichen Erfolgsgeschichte, an die vermutlich nicht einmal Daniel Schechtmann geglaubt hat. Bis heute.
Es ist 14 Minuten vor 1, Sie hören Rendezvous. An der Wall Street in New York, dem Ort, an dem sich Banken und Banker am hemmungslosesten bereicherten und der Ort, von dem die Schockwellen der Finanzkrise ausgingen, genau dort wird seit zwei Wochen protestiert. Gegen das Benehmen der Hochfinanz und dagegen, dass die Politik das duldet. Es ist ein ungewöhnlicher Protest in einem Land, in dem der Glaube an die Freiheit der Märkte und des Kapitals immer unerschütterlich schien.
Well, to stop corporate greed, to, you know.
Ich bin gegen die Gier der großen Wall Street Firmen.
I like a tax on all securities transactions.
Ich bin für eine Steuer auf alle Finanztransaktionen.
United will never be divided.
The banks kind of want to have it both ways. They want to take the government.
Die Banken können nicht beides haben: Staatsgelder für ihre Rettung und die zahlungsunfähigen Hausbesitzer aus ihrem Heim vertreiben.
I am here because I believe that America needs to be woken up.
Ich bin hier, weil sich die Amerikaner bewusst werden müssen, welche sozialen Ungerechtigkeiten ihnen jeden Tag auf dem Silbertablett vorgesetzt werden.
America is sleeping.
Amerika schläft. Der Konsum ist ein starkes Betäubungsmittel. Die Leute gehen einkaufen, schauen fern und sind sich der großen sozialen Probleme nicht bewusst.
And ignoring social problems.
Well, the government itself has turned into a mercenary.
Die US-Regierung ist quasi Söldnerin der großen Konzerne. Das Justizsystem, die Kriege, alles im Dienste der großen Konzerne. Das ist schon eine beeindruckende Demonstration. Aber sobald es richtig kalt wird, werden alle nach Hause gehen.
Stimmen aus dem Liberty Park in New York nahe der Wall Street. Peter Vögerli in Washington, Sie haben die Proteste in New York beobachtet. Die Stimmen, die wir gehört haben, hätten Sie aber genauso gut in anderen amerikanischen Städten aufnehmen können, etwa in Boston oder in Los Angeles, auch dort wurde protestiert. Wer sind denn diese wütenden Bürger aus? Aus welchen Schichten kommen die?
Also die Initianten, das sind junge Leute, das ist die Facebook-Generation, das sind junge Studenten, junge Arbeitslose, junge Obdachlose sogar, Leute, die eben auch Zeit haben, drei Wochen lang im Liberty Park auszuharren. Es sind Leute außerhalb des etablierten Parteienspektrums, zum Teil so ähnlich wie die Piratenpartei in Berlin. Und zu diesen jungen Demonstranten gesellen sich tagsüber Neugierige aus allen Schichten, Leute, die mitdiskutieren, die sich diesen Protest ansehen wollen, denn das Thema ist ja hochaktuell. Aber das heißt noch nicht, dass sich diese Neugierigen auch mit dem Protest solidarisieren.
Menschen aus allen Schichten, sagen Sie, was aber alle Protestierenden gemeinsam haben, ist der Protest gegen soziale Ungleichheit und gegen die Finanzmärkte. Warum kommt denn dieser Protest ausgerechnet jetzt?
Zum einen hat das meiner Ansicht nach mit dem Wahlkampf zu tun. In einem Jahr sind Präsidentschaftswahlen und die lange schweigende die lange schweigende Linke mobilisiert nun ihre Truppen. Präsident Obama selbst hat sich rhetorisch wieder auf die Seite der linksliberalen Basis gestellt. Auch die Gewerkschaften trommeln lauter. Es gibt in Washington zurzeit beispielsweise einen Kongress linksliberaler Gruppen. Und alle diese Gruppierungen sind nicht einfach Obama-treu, aber das linksliberale Spektrum, das rückt zusammen. Und andererseits liegt der Grund für Ärger und Protest ja auf der Straße. Seit 2,5 Jahren ist die Arbeitslosigkeit fast permanent über 9% und die Wirtschaftskrise trifft Amerika hart. Und mit der Tea Party hat der Unmut von rechts ja seit 2 Jahren bereits eine laute politische Stimme.
Es gibt diesen Protest jetzt, aber er ist immer noch ziemlich klein. Warum hat es denn überhaupt sozialer Protest von links immer noch so schwer, auch jetzt, wenn es dem Land so schlecht geht?
Vielleicht 3 Gründe sind erwähnenswert. Die Konservativen haben zum einen seit Jahrzehnten in der breiten Bevölkerung, nicht zuletzt durch Thinktanks, erfolgreich ihr Gedankengut gefestigt und verbreitet. Also beispielsweise die Idee, dass weniger Staat besser ist oder dass Steuersenkungen ein Allerheilmittel für eine kränkelnde Wirtschaft sind. Diese Vorstellungen sind in Amerika enorm verfestigt und deshalb haben es die Konservativen einfacher. Andererseits ist die Linke seit Vietnam, seit den Unruhen und Problemen in den großen Städten in den 60er und 70er Jahren diskreditiert, weil sie ihre Versprechen von der sogenannten Great Society oder den Krieg gegen die Armut nicht einhalten konnten. Und drittens vermute ich persönlich, dass die erste und einzige amerikanische Revolution von 1776 nach wie vor so attraktiv ist, dass der Glaube, dass es jeder nach oben schaffen kann, in Amerika stark verwurzelt ist, sodass diese sozialen Proteste vor allem von links grundsätzlich gebremst sind. In Amerika zählt sich ja fast jeder zur Mittelklasse und glaubt daran, dass ein sozialer Aufstieg für ihn möglich ist.
Zum Schluss ganz kurz, was denken Sie, gibt es eine größere Protestbewegung, wie es sie zum Beispiel in Spanien gibt?
Das muss man jetzt ein bisschen abwarten. Ich persönlich bezweifle das im Moment, aber man wird sehen. Man wird auch sehen, wie groß die Demonstration heute sein wird, an der sich Gewerkschaften und Studenten beteiligen sollen.
Soweit die Einschätzung unseres USA-Korrespondenten in Washington, Peter Vögerli. Die SVP will im Ständerat mehr das Sagen haben. Darum tritt sie in mehreren Kantonen mit profilierten Köpfen an, auch in Zürich. Die Zürcher Kantonalpartei schickt keinen geringeren als ihren Übervater, Altbundesrat Christoph Blocher, ins Rennen. Dieser macht den bisherigen Verena Diener von den Grünliberalen und Felix Gutzwiller von den FDP den Sitz streitig. Klaus Ammann über ein Rennen mit offenem Ausgang.
Einmal mehr ließ sich Christoph Blocher scheinbar willig einspannen.
Erstens hat die Partei gefunden, du bist der Richter. Und ich glaube auch, es wäre gut. Weil die grosse Erfahrung, die ich habe in der Politik, das hat es, glaube ich, noch nie gegeben, dass einer, der 4 Jahre im Bundesrat war, im Parlament kommt, der weiss, wie es dort zugeht. Mir kann man nicht alles vormachen.
Tatsächlich ist es über 50 Jahre her, seit sich Altbundesrat Max Weber in den Nationalrat wählen ließ. Im 19. Jahrhundert waren solche Wechsel jedoch gang und gäbe. Auf jeden Fall, Blochers Kandidatur hat den Ständeratswahlkampf im Kanton Zürich lanciert. Die beiden bisherigen Ständeräte Verena Diener von den Grünliberalen und Felix Gutzwiller von der FDP sind alles andere als gesetzt für die Wiederwahl. Insbesondere im bürgerlichen Lager ist die Hölle los. Felix Gutzwiller ist angesichts der nur gut 13% Wähleranteile seiner FDP im Kanton Zürich auf Stimmen aus anderen Parteien, insbesondere der SVP, angewiesen. Doch einen gemeinsamen Wahlkampf mit der SVP schloss die FDP diesmal kategorisch aus. Noch vor 4 Jahren ist Felix Gutzwiller zusammen mit dem damaligen Nationalrat Ueli Maurer in den Wahlkampf gezogen, im Interesse des Wirtschaftsstandortes Zürich. Gutzwiller wurde gewählt, Maurer blieb chancenlos. Unterdessen habe sich die Situation verändert, sagt der Präsident der Zürcher FDP, Beat Walti.
Das ist der entscheidende Punkt, dass man das heute nicht mehr sagen kann, nachdem sich die SVP von den bisherigen Positionen verabschiedet hat, beispielsweise nicht mehr wie damals 2008 und vorher die Bilateralen grundsätzlich unterstützt hat. Heute werden die bekämpft.
Kommt dazu, dass die Person von Christoph Blocher vielen Zürcher Freisinnigen nicht in den Kram passt. Hat er doch als früherer Parteipräsident maßgeblich zur Schwächung der früher stolzen FDP beigetragen und diese regelmäßig in den Dreck gezogen. Felix Gutzwiller selbst wäre wohl lieber nicht so streng gewesen. Den Alleingang seiner Partei versucht er dennoch gelassen zu nehmen.
Die Delegierten haben sich klar dazu bekannt, dass heute eine Partei eine klare Position muss haben. Die Argumentation, glaube ich, kann man nachvollziehen. Auch wenn die vielleicht mir persönlich jetzt etwas mehr Arbeit macht oder meine Chancen vielleicht etwas weniger gut darstellen lässt.
Einzelne freisinnige Exponenten halten sich jedoch nicht an den Entscheid der Delegierten und unterstützen Christoph Blocher öffentlich. Sehr zum Ärger der Parteileitung. Für noch mehr Wirbel im Zürcher Freisinn hat der Chefredaktor ihres Leitblattes der NZZ gesorgt. In einem Kommentar bezeichnete er Blocher trotz seiner Ablehnung der Personenfreizügigkeit als wählbar. Die SVP ihrerseits wäre an einem Bündnis mit den Freisinnigen interessiert gewesen. Nach der Absage der FDP will sie nun auch nicht mehr und hat ihre Wähler dazu aufgerufen, neben Christoph Blocher irgendeinen SVP-Namen auf den Wahlzettel zu schreiben. Das Kalkül dahinter, im ersten Wahlgang, wo das absolute Mehr zählt, hat Christoph Blocher keine Chance. Die SVP hofft deshalb auf einen zweiten Wahlgang. Das dann nötige einfache Mehr könnte Christoph Blocher mit der wählerstärksten Partei im Rücken eher erreichen. Die bürgerliche Mehrheit im Kanton Zürich ist also heillos zerstritten. Mitte-Links kann daraus aber zumindest im ersten Wahlgang kaum Kapital schlagen. Zu schwach sind sie und ihre Kandidaten. Und die bisherige Verena Diener von den Grünliberalen schafft's nur mit Stimmen von links, wenn dann auch erst im zweiten Wahlgang. So wird höchstwahrscheinlich erst Ende November klar, wer Zürich künftig im Ständerat vertritt. Hardliner der SVP, wie Bortoluzzi, Maurer oder vor 24 Jahren Blocher selbst, hatten bisher bei Majorzwahlen keine Chancen in Zürich. Diesmal scheint jedoch alles möglich.
Es klingt futuristisch. Wenn Sie zu viel Stress haben oder wenn Sie älter sind und Pflege brauchen, dann könnte Ihnen ein Roboter helfen, wenn Ihnen menschliche Unterstützung zu teuer ist. Seit Jahrzehnten schon gibt es die Roboterforschung, die hier nach Lösungen sucht. Neulich trafen sich die Fachleute in San Francisco, um sich an einer Messe über ihre neuesten Errungenschaften auszutauschen. Elektronische Helfer für Schule, Firma und Haushalt waren dort das große Thema. Aus San Francisco, Max Ackermann.
Großer Aufmarsch am Kongress der Robotikexperten. Fast 2000 sind nach San Francisco gekommen aus über 80 Ländern. Die meisten sind jung, männlich und sehr ernsthaft. Sie diskutieren mit Kollegen, studieren Exponate, bearbeiten ihre MacBooks. Zeit zum Tanzen hat nur Asimo. Geschmeidig kopiert Asimo die Bewegungen einer Vortänzerin in seinem Rücken. Die Informationen erhält er über Kameras und Sensoren, die dann Aktoren in Gang setzen. Asimo ist ein Roboter, etwa 1,30 Meter groß, äußerlich eine Mischung aus Astronaut und Lego-Männchen.
Using natural human motion, we can control the map those motions onto the robot.
Es gehe darum, menschliche Bewegungen immer präziser kopieren zu können, sagt Ntao Hing von Honda, der Mutterfirma des Asimo-Roboters. Zusammen mit immer leistungsfähigeren Sprechcomputern verbessere dies die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine erheblich.
We think the combination of speech and gesture really enriches the communication and how expressive the robot can be.
Roboter sollen allerdings nicht Menschen ersetzen, präzisiert Honda-Mann Eric Wiedin, sondern ihnen bloß helfen.
We want to develop robots that will be helpers in society and helpers to people, not necessarily replacements for them.
Vom maschinellen Butler, der den Tisch deckt, die Wohnung putzt oder Einkäufe erledigt, ist man ohnehin noch weit entfernt. Die technischen Probleme sind immens. Außerdem ist das Konzept der menschenähnlichen Maschine vor allem im Westen zunehmend umstritten. Statt auf menschenähnliche Roboter konzentrieren sich immer mehr Forscher auf Teilbereiche, auf flugfähige Kleincomputer, zum Beispiel an der ETH Zürich, auf sich selbstständig steuernde Autos bei Google im Silicon Valley oder auf sozialassistive Systeme. Das sind Maschinen, die bedürftige Menschen im Alltag unterstützen. Horst Michael Gross von der Technischen Universität Ilmenau in Thüringen arbeitet an Geräten, die ältere Menschen daran erinnern, wann es Zeit ist zu trinken oder die Medikamente einzunehmen und dies intelligenter tun als herkömmliche Wecker.
Also beispielsweise, wenn Sie gerade Zeitung lesen oder essen, dann sollte die Erinnerung an die Medikamente nicht zu dem Zeitpunkt kommen, sondern der Roboter sollte erkennen, dass Sie gerade beschäftigt sind, das können unsere Roboter schon, und dann eben das Ganze um eine halbe Stunde verschieben. In diesem Wechselspiel, wie kann ich das Ganze adaptiv halten? Da liegt eigentlich die Herausforderung.
Allerdings sind auch sozialassistive Roboter nicht völlig problemlos. Sie können Menschen in einer immer älter werdenden Gesellschaft zwar helfen, gleichzeitig aber auch die Vereinsamung fördern. Und nicht immer ist klar, wo die Grenze liegt zwischen sinnvoller Hilfe und übertriebener Bevormundung und Kontrolle. So gesehen tönt das Fazit von Thorsten Kröger, Forscher an der Universität Stanford und Organisator der IRIS-Konferenz in San Francisco, schon fast beruhigend.
Was wir sicherlich nicht haben werden in den nächsten wenigen Jahren, ist der perfekte humanoide Roboter. Wir werden auch nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren den perfekten Haushaltsroboter haben und sicherlich auch keinen Soldaten, der auf dem Schlachtfeld kämpft.
Gleich 1. Geht es in Griechenland eigentlich um die Rettung des Landes oder um die Rettung von Banken? Könnte man in der EU nicht zurück zu den nationalen Währungen? Das Tagesgespräch, das das Wichtigste der EU-Krise bündelt und erklärt, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Stefan Wüthrich.
In Griechenland streiken viele Angestellten des öffentlichen Dienstes. Der Streik richtet sich gegen die geplante Entlassung von 30.000 Staatsangestellten. Viele Flüge fallen aus, Züge fahren nicht und Spitäler behandeln nur Notfälle. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an Daniel Schechtmann aus Israel. Der Wissenschaftler hatte 1982 die sogenannten Quasi-Kristalle entdeckt, bei denen die Atome nicht in regelmäßigen Mustern angeordnet sind. In Berlin sind die Koalitionsverhandlungen zwischen der SPD und den Grünen in der ersten Runde gescheitert. Laut der SPD gibt es zwischen den Parteien unüberwindbare Differenzen im Zusammenhang mit der Stadtautobahn A100.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.